ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Schöne alte Welt. Wie wir alle 100 werden.
Ja, wir Menschen werden im Durchschnitt immer älter, auch hier in Hessen. 2011 hat das Statistische Landesamt noch knapp über 1000 Menschen in Hessen gezählt, die damals 100 Jahre oder älter waren. Bei der jüngsten Umfrage im Jahre 2022 schon 300 Menschen mehr, nämlich fast 1300. Ein Anstieg um rund 23%. Die meisten der über 100-Jährigen leben in Frankfurt und anderen Großstädten, aber es gibt zum Beispiel auch einige Hochbetagte im Taunus und an der Bergstraße. Und so hat unsere Bergstraßenreporterin Anna Vogel eine 100-Jährige in Zwingenberg besucht.
Ruth Walter öffnet selbst die Holztür zu ihrem Haus in Zwingenberg. Ihr Händedruck ist fest. Sie führt mich in ihr Wohnzimmer.
Wir setzen uns, glaub, hier ins Eck.
Die schlanke Frau nimmt auf dem Sofa Platz. Sogar die Hausschuhe passen farblich zum Pullover. Ihre Nägel sind lackiert. Gerade noch ist Thorsten Massoth vom Pflegedienst in Zwingenberg da. Er hat Ruth Walter noch beim Duschen geholfen.
Sie ist motiviert, glaube ich, 110 zu werden. Also sie ist absolut mobil. Ja, sie braucht keine Gehhilfen. Ist eine frohe Natur. Macht Spaß mit ihr.
Thorsten Massoth zwinkert Ruth Walter zu. Auch für den Pfleger ist sie eine Ausnahme.
Das ist nicht die Regel, also nicht alltäglich, dass man eine Person betreut, die schon die Dreistelligkeit hat.
Die beiden umarmen sich.
Heute Mittag gewinnst du ja bei deinem Spiel Nachmittag.
Ich gewinne wieder, ja.
Als Ruth Walter wieder sitzt, lässt sie die Schultern langsam kreisen.
Er soll turnen mit mir. Wir sind doch nicht dazugekommen.
Turnen?
Ja, halt Gymnastik. Ich habe mir den Arm hier gebrochen, aber hat bloß wieder gebabbelt.
Ruth Walter hat viel zu tun. Das Wohnzimmer ist gemütlich dekoriert. Der runde Tisch ist schon jetzt am Vormittag für den Kaffee mit ihren Freundinnen gedeckt. Auf jedem Teller liegt eine Praline bereit. Dahinter stehen bunt verpackte Geschenke.
Ich muss bei Zeiten anfangen. Wenn ich irgendwas vorhabe, wie jetzt hier das Kartenspielen, deswegen habe ich den Tisch schon gedeckt. Jetzt muss ich noch den Kuchen auftauen und muss noch einen Kaffee kochen.
Noch lebt Ruth Walter zu Hause, so wie mehr als die Hälfte der über 100-Jährigen in Deutschland. Allerdings lebt Ruth Walter auch allein, wird von ihrem Sohn unterstützt. Dabei fällt es auch der agilen Seniorin schwer, lange in der Küche zu stehen. Sie bekommt deshalb Mittagessen geliefert, hat aber auch immer ein paar Konserven und Tiefkühlgerichte parat.
Ich würde gern in ein Altenheim gehen, weil ich gern Karten spiele und gern Gesellschaft liebe. Aber es ist so teuer. Wie soll man denn das machen?
Ruth Walter hat 30 Jahre lang in der Post in Frankfurt gearbeitet. Ihre Aufgabe? Unleserliche Anschriften auf Briefen oder Abkürzungen zu entziffern. Aber seit 1984 ist sie nun schon in Rente.
Bin schon lange in Rente, wenn man das überlebt.
Immer wieder erzählt sie, dass sie nie gedacht hätte, so alt zu werden. Dass sie die letzte unter 12 Geschwistern und unter vielen Freunden ist, die noch lebt. Und dass sie das manchmal traurig macht. Aber Ruth Walter macht weiter und verfolgt zum Beispiel täglich die Nachrichten. Ihre Meinung dazu?
Diese viele Aufregungen bei den Nachrichten, gell, und jetzt wieder mit der neuen Wahl. Das ist unnormal zur Zeit. Hoffentlich muss die ganze Generation keinen Krieg mehr mitmachen.
Denn Ruth Walter weiß, wovon sie spricht, mit ihren 100 Jahren. Und sie hat fest vor, im Februar wählen zu gehen.
In Deutschland leben immer mehr Menschen, die älter als 100 sind. Anna Vogel, unsere Reporterin, hat eine dieser 100-Jährigen in Zwingenberg getroffen. Blaue Zonen, so werden die Regionen auf der Welt bezeichnet, in denen besonders viele Menschen ein hohes Alter erreichen. Und wenn man diese Regionen, diese blauen Zonen miteinander vergleicht, ob das nun ein Dorf auf Sardinien ist oder die japanische Insel Okinawa oder auch die adventistische Gemeinschaft in Kalifornien, dann fällt immer wieder der gesunde Lebensstil auf. Wenig Fleisch und viel Gemüse, viel Bewegung und viele soziale Kontakte. Das zeigt, dass wir Menschen Einfluss darauf nehmen können, wie alt wir werden. Wie genau diese Mechanismen funktionieren, ist eine Wissenschaft für sich, die Wissenschaft vom Älterwerden. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Theo Dingermann vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt gesprochen. Er sagt, aus wissenschaftlicher Sicht ist nicht so sehr die Frage interessant, wie alt wir werden können, sondern wie wir gesund alt werden können. Da werden bestimmt viele zustimmen. Und da Professor Dingermann Pharmazeut ist, habe ich ihn gefragt, welche Rolle spielen Medikamente bei der Frage des Altwerdens? Hat es da in letzter Zeit entscheidende Entwicklungen gegeben?
Ja, natürlich. Sie haben es ja schon gesagt, Altwerden ist essentiell verbunden mit gesund Altwerden, möchte ich mal sagen. Und natürlich spielen dabei Medikamente eben eine entscheidende Rolle. Das war immer so. Was allerdings jetzt, sag mal, in den Vordergrund tritt und langsam in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird, dass hier ein großer Boom sich anschickt, sich zu etablieren, wo Firmen ganz gezielt nach Medikamenten suchen, die das gesunde Altern verlängern können.
Und welche Fortschritte gibt es da bisher auf diesem Gebiet? Was wären
ja,
zum Beispiel?
Ja? Ja, da gibt es einige Fortschritte, etliche Fortschritte, muss man sagen. Man muss hier vielleicht ein Stück weit unterscheiden. Es gibt hier, sagen wir mal, zum einen den Consumermarkt, möchte ich mal sagen, viele Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht nimmt der eine oder andere, die eine oder andere da auch was bereits zu sich, was man hier nehmen kann. Das ist alles kritisch zu sehen aus pharmazeutischer Sicht, weil es hier an Evidenz fehlt. Da wird irgendwas behauptet, was zumindest nicht gut belegt ist. Der zweite Markt wird sein, tatsächlich zugelassene Medikamente, also klassische Medikamente zu entwickeln, die hier in die Lebensverlängerung eingreifen, dahingehend, dass sie tatsächlich, ich sag mal, typische Alterskrankheiten zurückdrängen.
Eine solche typische Alterserkrankung ist ja sicherlich die Altersdiabetes. Können wir, um dieses Beispiel mal zu nehmen, können wir mit Hilfe von Medikamenten diese Krankheit für kommende Generationen verhindern?
Verhindern weiß ich nicht, aber behandeln. Und das ist sozusagen das Geheimnis unserer Medikamente, dass wir praktisch so gut wie keine Medikamente haben, außer ein paar Antibiotika, die tatsächlich Krankheiten zu heilen in der Lage sind. Aber was diese Medikamente können, sie können fantastisch Krankheiten managen. Und darum geht es auch beim Diabetes. Und da haben wir gigantische Fortschritte in den letzten Jahren gemacht.
Welche anderen Alterserkrankungen könnten wir mit Hilfe von Medikamenten noch besiegen?
Ja, interessant ist, wenn man sich so ein klein bisschen hier umhört, die Literatur sich anschaut und vielleicht auch, sagen wir mal, in Favoritenlisten hineinschaut, dann war ich zumindest sehr erstaunt, muss ich sagen, als ich dort ein Medikament gefunden habe, das ich da nicht vermutet habe. Und das ist ein Medikament zur Behandlung der Osteoporose. Das ist also diese Knochenbrüchigkeit, möchte ich mal sagen, von der in erster Linie, aber nicht ausschließlich Frauen betroffen sind nach der Menopause. Deshalb ist es so wichtig, dass man das im Auge hat, gewissermaßen sich die Knochendichte abends zu messen lässt und tatsächlich die Osteoporose behandeln lässt. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man sich vorstellen, wie schnell man altert, wenn man, ich sag mal, wegen zweier oder dreier Wirbelbrüche in den Rollstuhl verbannt wird. Und das sind so typische Sachen, wo man, sag ich mal, heute tatsächlich in einem sehr frühen Stadium Alterskrankheiten behandeln kann und auf diese Art und Weise die Dramatik dieser Krankheit nach hinten verschieben kann und so gesund länger leben kann.
Der älteste Mensch der Welt ist zurzeit eine Frau in Japan, die 116 Jahre alt ist. Ihr bei uns in Deutschland leben nach den neuesten Zahlen fast 17.000 Menschen, die schon ihren 100. Geburtstag hinter sich haben. Wie viel mehr ist da aus Ihrer Sicht noch drin an Lebensjahren?
Da ist noch einiges drin, aber nicht mehr, aus meiner Sicht nicht mehr dramatisch viel mehr. Und ich glaube auch, das haben Sie ja schon in der Anmoderation gesagt, dass das eigentlich nicht das Ziel ist. Ja, das Ziel ist nicht 150 Jahre alt. Also, haben manche behaupten das oder haben das auf dem Schirm. Ich persönlich finde es nicht seriös, muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht auch nicht erstrebenswert. Der Trick ist hier, gesund zu altern. Wenn man sich diese Frau anschaut, ich weiß das jetzt nicht, aber dann kann man nur hoffen, dass sie noch einigermaßen gut beieinander ist. Und das, da gibt es ja Beispiele, viele Beispiele, auch in Deutschland im Übrigen dafür. Und das ist gewissermaßen das Ziel, was hier auch pharmazeutisch, aber eben auch durch einen vernünftigen Lebensstil angestrebt wird.
Sagt Professor Theo Dingermann vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Schöne alte Welt. Wie wir alle 100 werden.
Ob wir tatsächlich alle mal 100 Jahre oder älter werden, das können wir natürlich nicht wissen. Dazu sind unsere Lebensläufe und Lebensumstände dann doch zu unterschiedlich. Allerdings gibt es Regionen in der Welt, in denen mehr Menschen 100 Jahre und älter werden als in anderen Regionen. So zum Beispiel im Stadtstaat Singapur in Südostasien. Und woran das liegen könnte, das hat unsere dortige Korrespondentin Jennifer Johnston versucht herauszufinden.
Im Takt der Musik schwingt Jasmine ihre Arme in die Luft, zieht die Knie an. Der Sportkurs heißt Zumba Gold, ein Angebot für Ältere.
I like about that because,
ich mag die Bewegung, das Tanzen. Wir trainieren uns damit einen gesünderen Körper, sodass wir das Leben auch noch im hohen Alter genießen können.
We can be able to enjoy our old age time.
Der Sportkurs wird von der Regierung angeboten, kostenlos. In einer App können die Teilnehmerinnen Kurse wie Zumba, Tai Chi oder Yoga buchen, bekommen dafür Gesundheitspunkte gutgeschrieben.
So when we exercise, they reward us with points and the points can convert into voucher.
Die Punkte können sie später zum Beispiel in Gutscheine für den Supermarkt oder öffentlichen Nahverkehr umwandeln. Singapur fördert gezielt die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Die Lebenserwartung ist seit den 1960ern stark gestiegen, von 65 auf 85 Jahre. Die Zahl der 100-Jährigen hat sich seit 2010 verdoppelt. Singapur gilt als Blue Zone, also als Ort, an dem Menschen tendenziell länger gesund leben als anderswo. Dr. Peter Chu beschäftigt sich mit dem Thema in seiner Singapurer Hausarztpraxis.
Der Unterschied zwischen also Singapur und die restlichen Regionen ist aber, dass diese Blue Zone eine Art fabriziert ist. Also nicht durch Tradition, Kultur und Essen, sondern durch, naja, gewissermaßen kluge oder smarte vorausschauende Regierungsmaßnahmen.
Wie die kostenlosen Sportangebote, Fitnessgeräte in Parks oder ein guter öffentlicher Nahverkehr, damit Bürger zur nächsten U-Bahn laufen, statt das Auto zu nehmen. Zudem versucht die Regierung, eine gesunde Ernährung zu fördern.
Singapur hat also festgestellt, dass unser Essen, das draußen eigentlich angeboten wird, nicht wirklich gesund ist. Es ist fettig, es ist ölig, oft ist es viel zu süß, viel zu viel Zucker. Deswegen sieht man mittlerweile an diesen ganzen Essenstände und Restaurants, gibt es ein Label, das heißt Healthier Choice.
Also die gesündere Wahl. Das Label prangt auch am Essenstand von Lim Chiang Peng in Chinatown. Er merke, dass Kunden sich bewusst für die gesünderen Gerichte entscheiden. Eine Hühnernudelsuppe mit Gemüse und frische Dumplings, gefüllte Teigtaschen. Beides nicht zu ölig und salzig.
A lot of people were having this for healthy.
Dass die Regierung versucht, durch Vorsorge und Prävention Kosten zu senken, findet er gut. Alkohol und Zigaretten unterliegen hohen Steuern, sind also sehr teuer. Getränke sind in Singapur häufig süß, doch es gibt eine Zuckerobergrenze. Wer sich beim Essen gehen oder im Supermarkt für gesündere Produkte entscheidet, kann mit dem Handy einen QR-Code scannen und so wie beim Sport Gesundheitspunkte sammeln. Darüber hinaus spielt auch das soziale Miteinander eine große Rolle für ein langes, gesundes Leben, erklärt Arzt Peter Chu. Singapur fördert zum Beispiel mit günstigeren Krediten beim Hauskauf, dass Kinder in die Nähe ihrer Eltern ziehen.
Man geht letztendlich wieder auf die Grundwerte zurück, dass Familienbeisammensein, das soziale Beisammensein doch ein wichtiger Faktor ist letztendlich für die Gesundheit.
Für gute Laune sorgt aber auch, gemeinsam Sport zu machen, sagt Jasmine.
We're happy because we make more friends.
Wir sind glücklich, weil wir hier neue Freunde kennenlernen. Das hält uns jung. Der Kontakt, Austausch mit anderen schützt unser Gehirn hoffentlich vor Parkinson oder anderen Krankheiten im Alter.
Gesund alt werden, das ist ihr Wunsch. In Singapur wird das von der Regierung gezielt gefördert.
Schöne alte Welt, wie wir alle 100 werden, so heißt das Thema heute Morgen hier in HR Info. Und wie es vergleichsweise viele Menschen in Singapur schaffen, 100 Jahre und älter zu werden, das haben wir gerade im Bericht unserer Korrespondentin Jennifer Johnston gehört. 83 Jahre, so hoch ist im Durchschnitt die Lebenserwartung eines Mädchens, das heute in Deutschland geboren wird. Ein kleiner Junge kommt auf etwas mehr als 78 Jahre Lebenserwartung. Vor gut 150 Jahren, also im 19. Jahrhundert, war die Lebenserwartung noch weniger als halb so groß. Da kamen Frauen gerade mal auf 38 Jahre und Männer auf 35. Jetzt also 83 und 78 Jahre. Und noch etwas ist bemerkenswert. Je älter wir im Durchschnitt werden, desto mehr Menschen schaffen es auch, extrem alt zu werden. Weit über 90 oder sogar über 100 Jahre. Darüber habe ich mit Professor Johannes Pantel gesprochen. Er ist Mediziner an der Universität Frankfurt, leitet dort den Arbeitsbereich Altersmedizin und ist unter anderem spezialisiert auf Psychogeriatrie, beschäftigt sich also damit, wie es alten Menschen seelisch geht. Herr Professor Pantel, wer in diesem gerade begonnenen Jahr 100 wird, wurde dementsprechend 1925 geboren, in der Weimarer Republik. In Frankfurt wurde damals die Einbauküche erfunden, im Kino lief der Stummfilm Goldrausch von Charlie Chaplin. Wenn man so alt ist, hat man unter Umständen viele Erinnerungen, die man aber mit niemandem mehr teilen kann, wenn der Partner, die Partnerin, die Geschwister und viele Gleichaltrige schon gestorben sind. Wie geht es einem Menschen, der so alt geworden ist?
Da sprechen Sie natürlich ein wichtiges Problem an, und das ist das Problem der Einsamkeit im Alter. Natürlich betrifft es viele alte Menschen, wobei man eigentlich auch sagen muss, dass das nicht notwendigerweise mit dem Alter assoziiert ist. Also wir haben auch immer diejenigen Menschen, auch im hohen Alter, die immer noch in sozialen Netzwerken sind und sich dann natürlich auch über solche alten Erinnerungen noch gut verständigen können. In der Situation der Einsamkeit hingegen kann das natürlich auch zu psychischen Problemen führen, zu psychiatrischen Problemen, insbesondere zu depressiven Entwicklungen.
Und die Einsamkeit wird dann umso schlimmer oder wird umso mehr begünstigt dadurch, dass man eben ja kaum noch jemanden in der eigenen Generation hat?
Das ist nicht notwendigerweise so. Also es gibt ja auch zwischen den Generationen einen Austausch, der auch durchaus bereichernd ist, wo man auch Mitglieder der jüngeren Generation teilhaben lassen kann an früheren Erfahrungen. Das kann natürlich besonders spannend sein in so einem Gespräch, wenn man wirklich noch von einem Zeitzeugen hört, wie das damals war. Also jemand, der in den 20er Jahren geboren wurde, der dann auch wirklich noch aktive Erinnerungen hat aus den 30er, 40er Jahren, das kann natürlich besonders spannend sein. Das kann spannender sein, sage ich mal, als eine Netflix-Serie. Und insofern kann das durchaus auch beiden Seiten was geben, wenn so ein Dialog und so ein Gespräch zustande kommt und wenn der sozusagen ja auch lebendig gehalten und geführt wird, dann muss das nicht unbedingt jemand sein aus der gleichen Generation, mit dem man dann diese alten Erinnerungen austauscht.
Laut Statistik leidet etwa ein Drittel der Menschen, die 100 Jahre und älter sind, an einer Demenz. Und 40% der Menschen in diesem Alter leben in einer Gemeinschaftseinrichtung, einem Pflegeheim zum Beispiel. Und genau davor haben ja viele Menschen große Angst, wenn sie ans Alter denken. Angst vor dem Verlust der Selbstständigkeit. Halten Sie diese Angst für berechtigt?
Also wenn Sie jetzt speziell diese wirklich hochaltige Gruppe ansprechen, dann ist es tatsächlich so, dass da schon sehr viele eben auch in Pflegeeinrichtungen leben und auch ihre Selbstständigkeit im Alltag schon verloren haben. Das gilt zwar nicht allgemein fürs Alter, also das muss man mal einschränkend sagen. Also insgesamt leben weniger als 20% der über 70-Jährigen in solchen Einrichtungen, aber eben je älter man wird, desto größer wird doch auch die Wahrscheinlichkeit. Das muss nicht unbedingt zu einer schlechteren Lebensqualität führen, obwohl tatsächlich das Problem Einsamkeit, obwohl man da ja in einer, wie gesagt, Gemeinschaftseinrichtung ist, wird gerade auch von Menschen in Pflegeeinrichtungen häufig beklagt und beschrieben. Das kommt aber oft sehr auf die Einrichtung an. Es gibt ja auch Einrichtungen, die da entsprechend Angebote vorhalten und die auch davorbeugende Maßnahmen dagegen entwickeln. Und bei der Demenz ist es natürlich nochmal ein spezielles Problem. Demenz und Lebensqualität ist ein Thema, mit dem wir uns auch wissenschaftlich beschäftigt haben. Und das überraschende Ergebnis ist, dass die Schwere oder die Ausprägung der Demenz nicht unbedingt mit einer schlechteren Lebensqualität korreliert, sondern das sind häufig ganz andere Faktoren, spielen eine Rolle. Und das ist eben auch wieder die Frage der psychosozialen Einbindung. Also habe ich liebende, liebevolle Menschen um mich herum, die mich betreuen, die sich um mein Wohlergehen kümmern, die mich auch einbeziehen? Bin ich jetzt sozusagen sozial durch meine Demenz vollkommen ausgeschlossen aus der Gemeinschaft oder kann ich noch teilhaben? Das kann ich auch mit Demenz, aber das muss einem Menschen, der eine Demenz hat, müssen auch entsprechende Angebote gemacht werden.
Was sind denn außer liebenden Menschen in der eigenen Umgebung aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, damit ein Leben mit 100 Jahren und älter ein erfülltes Leben ist?
Also die spannende Beobachtung ist ja in der Gerontologie, dass Menschen, die auch so hohes Alter erreichen, nicht notwendigerweise unglücklicher sind oder eine schlechtere Lebensqualität haben. Es sei denn natürlich, dass sie durch, sagen wir, chronische Schmerzen oder andere chronische Erkrankungen wirklich tatsächlich erheblich eingeschränkt sind. Das Entscheidende ist gar nicht so sehr, dass man in einem Alter ist, wo einem vielleicht viele Dinge nicht mehr so möglich sind, also wo man auch über viele Ressourcen gar nicht mehr verfügt. Dann entscheidend Entscheidende ist für die Lebenszufriedenheit und für das Wohlbefinden, ob es Menschen in diesem Alter eben gelingt, sich die Ziele so zu setzen, dass sie die auch für sich persönlich noch erreichen können. Also die Stichworte sind hier Selbstwirksamkeit. Ich kann mein Leben sozusagen noch gestalten und ich kann das umsetzen, was mir wichtig ist. Und dabei muss man aber im Auge haben, dass was einem mit 100 Jahren oder mit 90 oder 95 wichtig ist, das sind ganz andere Sachen als für einen 30-Jährigen. Also wenn es gelingt, sage ich mal, in dieser Entwicklung des Alters die Ziele für sich selber so, ich sag mal, anzupassen, dass man die auch noch erreichen kann. Und das können dann ganz kleine Dinge sein. Das ist nicht mehr die Weltreise, sondern das ist vielleicht wirklich der Besuch bei den Kindern oder den Enkeln im 50 Kilometer entfernten Ort. Wenn es einem gelingt, das noch umzusetzen, dann ist man auch zufrieden und kann man auch bis weit, weit ins hohe Alter glücklich sein.
Sagt Professor Johannes Pantel. Er leitet an der Universität Frankfurt den Arbeitsbereich Altersmedizin und ist unter anderem spezialisiert auf Psychogeriatrie. Er beschäftigt sich also damit, wie es alten Menschen seelisch geht.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.